Ja, Ihre Frage habe ich nicht beantwortet. Ja, Sie stellten die schon vorhin. Aber
wie der Geburt und Taufe mit dem Heiligen Geist, also meines Wissens hat zum Beispiel auch Torrey bezeugt, dass er, obwohl er wiedergeboren war, und hat er trotzdem weiter um den Heiligen Geist gebetet und hat dann auch wirklich erfahrbar Geistestaufe erfahren und hat gesagt, vorher ist ihm dann sein Dienst richtig kraftlos und wirkungslos teilweise erschienen, und ab dem Zeitpunkt, wo er die Geistestaufe erfahren hat, hat er wirklich neue Kraft und neue Wirkung dann auch, also neue Früchte dann auch gesehen. Also sprich, es ist eigentlich auch nicht nur er, sondern es sind mehrere Leute, die das bezeugen, dass ein Unterschied ist zwischen Wiedergeburt durch den Geist, was auch nur durch den Geist gewirkt wird, und der Taufe mit dem Heiligen Geist.
Er sagt das so, aber er gebraucht wahrscheinlich die falschen Etiketten. Denn die Schriftstellen, die wir besprochen haben, zeigen, dass Rettung und Taufe im Heiligen Geist, oder dass die Taufe im Heiligen Geist ist, die Rettung bringt. Man kann also nicht gerettet sein und nicht getauft sein, denn erst die Taufe bringt die Rettung. Entweder war er nicht getauft mit dem Heiligen Geist, als er zu Jesus fand, dann aber war er auch nicht gerettet, war er kein Christ. Dann wurde er erst später gerettet. Oder er war gerettet, aber dann war er schon im Geist getauft. Dann musste er sie auch gar nicht suchen. Das heißt nicht, dass er nicht Erlebnisse haben könnte, aber er hat diesen Erlebnissen dann, wenn sie echt waren von Gott, falsch etikettiert. Wir, egal wie schwer es uns fällt, wir haben uns zu richten nach dem, was Gott sagt. Und wie segensreich diese Leute waren, wie erfolgreich, das darf uns da nicht irren. Ich habe Raymond Edmond gelesen, Ausgetauschtes Leben, die Zeugnisse von diesen verschiedenen. Ich habe Moody's Lebensgeschichte gelesen, Spurgeon's, ich habe von Billy Graham gelesen, Bill Brights Material habe ich gelesen. Ich kenne das nur zu gut, habe das selbst gesucht. Ja. Oswald Smith habe ich sehr gern gelesen. Ich lese ihn noch. Ich werde sehr, sehr gesegnet, wenn ich Oswald Smith lese. Nur, wenn er dann an einigen Stellen Dinge aussagt, die die Schrift nicht so sagt, dann muss ich einfach mich dazu zwingen zu sagen, hier stimmt das nicht. Stimmt das nicht. Was die da alles erlebt haben, können wir nicht sagen. Sie stehen nicht mehr zur Verfügung. Ja. Das wissen wir nicht. Wir können nicht in ihren Geist schauen. Wir müssen nur beim Wortlaut der Heiligen Schrift bleiben. Ja, Sie hatten auch gefragt nach der Bekehrung und Wiedergeburt und Taufe im Heiligen Geist. Das ist ein Dreieck, mit dem ich mich sehr stark beschäftigen musste, etwa 1970, 71, als ich einmal, weil eine fremde Lehre in die Gemeinde kam, in der wir uns befanden, und zweitens, weil ich in dieser Zeit gerufen wurde, die Dogmatik zu übernehmen an der Väter. Und da begann ich nicht bei der Dogmatik, begann ich in der Mitte gleichsam und musste dann auch bald vom Heiligen Geist sprechen. Und dann wusste ich, jetzt muss ich mal ein für alle Mal Klarheit bekommen. Und ich wurde also gezwungen, ich hatte schon viel herumgefragt. Oh, dankeschön. 1960 gab es ja diese Bewegung in Nordamerika, wo das pfingstliche Gedankengut überfloss zu anderen Denominationen. Und ich habe, wenn ich dann in Kanada war, dass dieses Aufhorchen, diese Bewegung selbst zur Kenntnis genommen. Und dann wurde ich neu angeregt zu suchen, was ist jetzt, wie ist es eigentlich? Ich war wirklich im Ungewissen. Und dann sagte ich mir 1970, jetzt muss ich einmal Klärung haben. Und ich muss, jetzt will ich einmal die Bibel lesen daraufhin und sorgfältig studieren. Und ich schäme mich, das zu sagen, aber ich hatte ein bisschen Angst, die Schrift würde einer sorgfältigen Prüfung nicht standhalten. Wenn ich sie wirklich aufs Korn nehmen würde, würde ich Widersprüche entdecken. Aber ich war beschämt, als ich dann die Propheten studierte, die Evangelien, die Apostelgeschichte, wo übrigens ein großer Teil der Antwort gefunden wurde. Gerade in der Apostelgeschichte, im Gegensatz zu dem, was immer wieder behauptet wird. Gerade da liegen große Antworten. Aber auch in den Propheten und dann natürlich auch in den Briefen. Da habe ich Folgendes festgestellt, dies als Antwort auf Ihre Frage dort beim Haus. Bekehrung ist etwas, das im Alten Testament vorkommt. Da wird immer wieder von Umkehr gesprochen. Ja. Wiedergeburt ist im Alten Testament eine Verheißung. Sie trifft ein überall, im Alten und im Neuen Testament. Werden Wiedergeburt und Kommen des Geistes, jetzt egal wie es bezeichnet wird, Taufen oder wie immer, das Kommen des Geistes werden als eine organische Einheit, zeitliche und organische Einheit besprochen. Ich wollte also wissen, gehören Taufe im Geist und Wiedergeburt zusammen? Gehören Taufe im Geist und Bekehrung zusammen? Das offenbar nicht, nach der Apostelgeschichte. Gehören Wiedergeburt und Bekehrung zusammen? Was gehört zusammen? Was kann getrennt werden? Dann habe ich festgestellt, dass Bekehrung und Wiedergeburt zwei verschiedene Dinge sind. Und sie können auch getrennt vorkommen. Und während des Alten Testaments bis zu Pfingsten sind sie auch getrennt. Es gibt keine Wiedergeburt, nur Bekehrung. Die Jünger sind bekehrt, aber nicht wiedergeboren. Mit Pfingsten kommt der Geist, schenkt sich den Jüngern und nach den Aussagen des Neuen Testamentes, zum Beispiel Apostelgeschichte 11, ist der Gemeinde in Jerusalem wichtig anhand dieses Berichtes von Petrus, dann wussten sie, dass die Leute zu, wie heißt es da, dass sie den Geist zum Leben bekommen hatten. Das heißt, dass sie jetzt ewiges Leben haben. Ja? Sie wissen, wenn der Geist kommt, kommt Leben. Das gehört zusammen. Taufe im Heiligen Geist bzw. Empfang des Geistes und Wiedergeburt sind eine Einheit, können nicht getrennt werden. Aber die beiden und Bekehrung können getrennt sein. Bis zu Pfingsten sind sie immer getrennt. Mit Pfingsten kommt dann der Geist zu bekehrten Leuten. Die Leute, die sich am Pfingsttage bekehren, erleben offenbar die zwei zugleich. Das scheint das Normale zu sein. Aber es gibt zwei Fälle, wo ausdrücklich betont wird oder berichtet wird, dass die zwei auseinanderklaffen. Apostelgeschichte 8 und 19. Da ist von Leuten die Rede, die bekehrt sind. In Apostelgeschichte 8 bekehren sie sich durch Philippus. In Apostelgeschichte 19 sind sie Jünger von Johannes, aber nicht bekehrt. nicht zu Jesus bekehrt. Sie finden erst zu Jesus durch das Zeugnis von Paulus. Und dann tauft er sie, womit zum Ausdruck gekommen ist, dass sie als Nachfolger Jesu gelten. Aber sie haben immer noch nicht den Heiligen Geist. Dann legt Paulus ihnen die Hände auf, vielleicht weil das üblich war, weil, wenn man getauft war. Vielleicht war Paulus selbst überrascht, wir wissen es nicht. Vielleicht, weil er gerade merkt, immer noch fehlt hier etwas. Und dann legt er ihnen die Hände auf, zwecks Empfang des Geistes. Das wird nicht erzählt. Aber auf jeden Fall empfangen sie den Heiligen Geist, nachdem sie getauft sind. Wir haben hier also vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht zwei Stunden, wo Menschen bekehrt sind und nicht den Heiligen Geist haben. Grundsätzlich also denselben Fall wie in Kapitel 8. Aber jetzt müssen wir die Geschichte berücksichtigen. Es muss klar sein, dass die Bibel nach und nach entstanden ist und manchmal ergänzt das neue Schriftgut das alte, manchmal bringt es Veränderungen herbei. Wieder die neutestamentliche Aussage. Wenn Christus kommt, bringt das seine Änderungen in Bezug auf das Gesetz und so weiter. Paulus ist einige Jahre in Ephesus. Das Erlebnis mit den 12 Juden steht am Anfang dieser Zeit. Während er in Ephesus ist, schreibt er dann einen Brief an die Korinther. Später, bald darauf, kommt er nach Korinth und schreibt einen Brief an die Römer. Die zwei Briefe sind also nach dem Ereignis in Ephesus geschrieben worden. In diesen zwei Briefen, und wohl auch in anderen, aber ganz besonders in diesen zwei Briefen, wird klar, wer die Voraussetzungen erfüllt hat für die Rettung, für das Heil, Glauben und Buße getan hat, der wird betrachtet als einer, der auch das Heil hat und den Heiligen Geist. Wir alle, 1. Korinther 12, das sind die Leute, die in Kapitel 1 als Anrufende, Bekehrte besprochen werden. Wir alle wurden getauft. Und der Brief geht nicht nur nach Korinth, der ist gerichtet an alle Christen auf der Welt. Lesen Sie Kapitel 1. Das ist jetzt allgemeine Lehre. Nachdem Paulus diese Aussagen macht, kann es nicht mehr ein Auseinanderklaffen geben. Wer also die Umkehrung zu Gott erlebt hat, dem ist dann auch das Heil geschenkt durch den Heiligen Geist. In Römerbrief, Kapitel 1, der Brief geht an solche, die gerufen wurden, sprich bekehrt sind. Und von diesen kann Paulus in Kapitel 5, Vers 5 sagen, dass sie der Geist in ihren Herzen ausgegossen ist, in ihm und in seinen Lesern. Kapitel 8, sie haben den Geist. Mehrmals sagt er das da. Wir, die Leser und er, haben den Geist. Er macht also keinen Unterschied mehr zwischen Bekehrten und solchen, die dann erst später den Heiligen Geist bekommen. Das heißt, von daher werden Bekehrung und Wiedergeburt eine zeitliche Einheit. Sie sind aber nicht eine Wesenseinheit, aber sie fallen zusammen, so wie wenn ich das Fenster auftue, gleich auch die frische Luft reinkommt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist meine Handlung, das andere ist eine andere Handlung. Bekehrung ist mein Kommen zu Jesus. Wiedergeburt ist das Handeln Gottes an mir. Dazu kann ich nichts tun. Und ist also eine zeitliche Einheit geworden. Man darf also heute nicht mehr von Ausnahmen dieser Art sprechen.
Bitte? Ich hätte noch eine Frage im Korintherbrief. Welche Stelle dachten Sie da jetzt, wo das zum Ausdruck kommt? Das ist also allgemein so, ich Bekehrung, wer bekehrt dich, hat auch den Geist empfangen, ist wiedergeboren.
Kapitel 1 haben wir die Adresse. Ja. Gerufene Menschen. sind Menschen, die gerufen sind. Nicht nur in Korinth, sondern an jedem Ort, bei Ihnen und bei uns, wird der Name des Herrn angerufen. Ja? Da kennzeichnet er seine Leser als Menschen, die gerufen wurden und die angerufen haben und immer noch den Herrn anrufen. Das heißt, betende Menschen sind. Aber das beginnt ja in der Bekehrung. Ja? So sind sie gekennzeichnet. Und von diesen Leuten, an die er schreibt, ob in Korinth oder an irgendeinem Ort auf der Welt, an jedem Ort, von denen sagt er dann, macht er einige Aussagen, da muss man den Korinther lesen, was da über den Geist gesagt wird. Kapitel 6, diesen Tempel des Geistes. Alles das bezieht sich auf die Adresse in Kapitel 1. Andere Frage?
Ja, bitte. Zu dem, was Sie vorher gesagt haben, Matthäus 3,11, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen, das habe ich mir ganz verstanden, wie Sie das gemeint haben.
Es ging ein bisschen schnell, ja. Matthäus 3, Vers 10 bis 12. Vers 10, es ist schon die Axt, die Gott in der Hand hat, an die Wurzel der Bäume gelegt. Das heißt, das Gericht steht bevor. 70 nach Christus wird es durchgeführt. Ein jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen. Er richtet dieses Wort an Israel und wird ins Feuer geworfen. Einige bleiben stehen, die Frucht bringen, ja, das ist jetzt implizit, ja. Andere werden umgehauen. Da haben wir die Trennung, die durch den Hain gehen. Einige Bäume werden gerettet, um jetzt die Heilssprache zu gebrauchen. Andere werden vernichtet mit Feuer. Jetzt Vers 12, das zweite Bild, das dieses Wort von Vers 11 umrahmt. Die zwei sind der Rahmen dieser Aussage. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Jetzt ist das Bild die Ernte. Gott hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Jetzt nicht mehr die Axt, sondern die Wurfschaufel. Und wird seine Tenne gründlich reinigen, seinen Weizen in die Scheune sammeln, aufheben. Der bleibt bewahrt, der wird aufgehoben, gerettet. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Übrigens, weil der Name so bekannt ist und der Mann so einen großen Einfluss hat, muss ich vielleicht etwas an dieser Stelle sagen. Herr Lostegen sagt zu diesem Text, wenn der Weizen sich nicht von der Spreu trennen will, muss er das Los der Spreu teilen. Das sagt Jesus nicht. Jesus weiß schon zwischen Spreu und Weizen zu unterscheiden und kann auch sehr gut trennen. Es ist dir groß, Erlostegen sagt sehr viel Gutes, aber an einigen Stellen geht er über die Schrift hinaus, wenn er Christen mit Verlorenheit droht, mit Untergang droht, weil sie nicht Buße tun. Ich weiß es zu schätzen, wenn jemand Buße verkündet, aber so stark darf es nichts gesagt werden. Die Spreu aber wird er verbrennen, das ist dann wieder die Rede vom Feuer, ja? In Kapitel 10 vom Feuer, in Kapitel 12 vom Feuer die Rede. Warum ist es so wichtig? Weil in Vers 11 von Feuer die Rede ist. Was uns irritiert bzw. Schwierigkeit bereitet, ist die prägnante Formulierung. Aber nachdem wir 10 und 11 gelesen haben, sollte es eigentlich deutlich werden. Ich taufe euch mit Wasser zu Buße, das heißt auf Buße hin besser. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker denn ich, sodass ich nicht gut genug bin, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch im Heiligen Geist, jetzt sollten wir eigentlich lesen, taufen, und er wird taufen mit Feuer. Aber dass die zwei nicht eine Taufe sind, ist klar, wird klar aus den Bildern, die Johannes trug. Ja? Sonst wären wir würden wir natürlich denken, das ist eine Taufe, und wir hätten auch dann genügend Beispiele in der Apostelgeschichte und sonst wo, um das zu zeigen. Und es ist nicht ganz abwegig, beim Heiligen Geist von Feuer zu sprechen. Aber ich glaube nicht, dass wir von diesem Text hier sprechen dürfen, davon, dass die Heilige Geisttaufe die Feuertaufe ist.
Ist dann die Feuertaufe die Prüfung der Werke später?
Die Verlorenheit.
Ach so.
Die Verlorenheit selbst. Das Gericht, das dann in die Verlorenheit führt. Das Auslöschen des Namens.
Ja, schon. Dann wird nicht auch so eine Art reinigendes Feuer gemeint sein. Ich meine, manchmal wird der Feuer auch zum Reinigen verwendet.
Ja, weil
an anderen Stellen lesen wir von dieser Tätigkeit Gottes.
Und ich meine, das ist halt auch letztendlich. Ich meine, wenn man mit Feuer taucht, das stelle ich mir nicht gerade als angenehme Wirkung vor, dass er halt dann gewisse, ja, rein menschliche Eigenschaften, die er dann sozusagen an anderer Stelle als dann beschneiden muss, dass er das durchs Feuer irgendwie dann ausbrennt. Also ich weiß ja nicht, aber das ist mir gerade so gekommen.
Ja, wenn wir die Verse 10... Wenn wir die Verse 10 und 12 nicht hätten, lägen solche Gedanken nahe. Ja. Nur werden wir hier doch eingeschränkt durch diese zwei Verse. Dass der Christ durch Prüfungen geht, wie durch Feuer, steht in 1. Petrus Kapitel 4. Ja. Da ist Feuer Prüfung. Aber die Feuertaufe hier spricht offenbar von letztem Untergang. Aber dass Gott Feuer gebraucht schon vorher, um die Geistgetauften, das heißt die Geretteten, zu prüfen. Und wir können aber auch sagen, um Unbekehrte zu Jesus zu bringen, das ist klar. Das ist, nur steht das auf anderen Seiten, Blattseiten.
Ja. Ich habe hier auch noch eine Frage, und zwar, Sie sprachen von messianischen Wundern.
Ja.
Und jetzt, wo geht nochmal hervor, dass man sagen kann, das Zungenreden ist ein messianisches, so habe ich Sie verstanden, ist ein messianisches Wunder. Das Zungenreden. Oder habe ich Sie da falsch verstanden?
Nein. Nun, als solches kommt ja das Wunder, das Sprachwunder schon im Alten Testament in 1. Mose 11 vor. Aber dieses Wunder, dieses Sprachwunder, von dem in Apostelgeschichte und in den Briefen die Rede ist, das steht ja im Zeichen des Kommens Jesu in die Welt und des Heils in der Gemeinde. Kaum ist der Heilige Geist da, man spricht schon in Zungen, ja? Es steht also im Zeichen dieser Jesusbotschaft. Der Geist kommt ja von Jesus, von dem erhöhten Jesus, dem Messias. Er schickt den Geist, und dieser Geist veranlasst die Leute, in Zungen zu sprechen. Und deshalb ist es ein... mit messianisch meine ich die Zeit, die der Messias einführt. Wir stehen jetzt in der Heilszeit, heilsgeschichtlich, in der der Messias gekommen ist, und wir sind jetzt Nachfolger des Messias, und der Messias kommt wieder. Ja? Und in dieser Zeitepoche zwischen Pfingsten oder umgekehrt bei mir, zwischen Pfingsten und Wiederkunft Jesu ist die messianische Zeit. Wenn Jesus wiederkommt, wird sie fortgesetzt in einer Form, das auch, ja. Aber wir leben jetzt, und diese Wunder sind ja Wunder, die jetzt in Verbindung mit der Botschaft und Person des Messias stehen.
Aber weil mir ging es ja jetzt noch darum, um das aufhören. Sie haben ja vorhin ein bisschen gezeigt, dass die messianischen Zeichen aufhören, oder? Habe ich Sie richtig verstanden, ja?
Die Wunder, die übernatürlichen Zeichen, die notwendig waren, um die Botschaft zu lancieren, um ihr einen Start zu geben. In Bewegung zu bringen. Sie musste zuerst akkreditiert werden. Gott nimmt Rücksicht auf unsere Notwendigkeit, Beweise zu haben. Und so liefert er jetzt Hinweise im Umfeld, im geografischen, im Lebensumfeld dieser Leute, sodass sie überzeugt sind, dies ist die echte Botschaft. Beides bei Jesus und dann, wenn er in den Himmel gefahren ist, jetzt in der, wo die Jünger da sind. Das wird gleichsam mit einer Wucht lanciert, gestartet. Aber wenn das erst klar geworden ist, besonders im jüdischen Raum, denn der jüdische Raum ist der Raum des Zeugnisses Gottes, dort beginnt das Evangelium. Und wenn jetzt in diesem Raum klar ist, diese Botschaft ist von Gott, dann ist es nicht mehr so notwendig. Nicht, als ob das nicht hier und da mal geschehen würde, aber in dieser Breite, in dieser Öffentlichkeit hat es dann seinen Sinn erfüllt.
Ich habe nur eine Frage. Sie haben vorher aus Börtschen erwähnt, war bei Ihnen da, würden Sie sagen, auch irgendwie so eine Überbetonung von im Hinblick auf den Heiligen Geist? Oder?
Im englischen Raum, das ist noch ein Thema für sich, haben Sie schon bei den Puritanern, ich weiß nicht, wo das beginnt, aber man hat immer wieder eine Aufteilung des Heilserlebnisses. Und das entwickelt sich dann so, dass über die Heilsarmee und so weiter dann das entwickelt sich dann so, dass dieses Gedankengut überspringt nach Amerika, das starke Verbindung hat wegen der Sprache zu England. Besonders die Erweckung in Wales ist dazu Anlass und geschichtlich. Und dann können die Ereignisse in Los Angeles stattfinden, vorher schon in Topeka, Kansas. Und dann ist neuerdings die Rede von einer Taufe im Geist. Aber bei Wesley ist das noch Heiligung. Bei den Puritanern ist das Gewissheit, Heilsgewissheit, wie das bei Lloyd-Jones immer noch zum Ausdruck kommt. Aber immer wieder diese Zweiteilung. Und im englischen Sprachraum, besonders in Großbritannien, auch bei den Fundamentalisten in Irland, Ian Paisley und so weiter, da ist immer wieder von einem Anointing die Rede. Oder von einem Full Surrender und so weiter. Es kommt bei F.B. Meyer, in der Keswick-Konferenzen kommt das zum Ausdruck, bei Spurgeon auch. Eine Art Salbung mit dem Geist ist notwendig. Bei Spurgeon vielleicht nicht so ausgeprägt, aber er kann auch die Termine etwas locker führen. Man muss Geduld haben mit diesen Leuten. Ja, auch Luther ist ja nicht vollständig in seiner Theologie. Ja, gewisse Ansätze sind klar, aber einiges muss dann auch später geklärt werden.
Gehört da auch Andrew Murray dazu?
Ja, finde ich ganz besonders, aber Andrew Murray auch sehr stark. Andrew Murray hatte eine sehr starke Aufteilung, zweite Erfahrung. Markus Hauser geht dann so weit, dass er eine Dreiteilung hat. Man muss sich dreimal bekehren, einmal zum Vater, einmal zum Sohn, einmal zum Heiligen Geist. Ich habe das Zimmer bewohnt, wo er die Geistestaufe erhalten haben soll, aber ich habe sie da nicht so erlebt wie er. Finney ist ein gern zitierter von Pfingstlern. Der hat ein sehr deutliches Erlebnis. Was es gerade ist, wissen wir nicht. Er nennt es Taufe im Heiligen Geist, irrtümlicherweise. Aber er wird zu einem Präzedenzfall für viele. Moody dann ganz besonders. Aber Moody kommt ja sehr stark von Torrey her. Oder umgekehrt vielleicht, ich weiß nicht genau. War da hinten eine Hand gewesen?
Ja, ich wollte noch eine Fenster sagen.
Ach so, wollten Sie noch sagen?
Muss man dann grundsätzlich sagen, dass die Schriften jetzt beispielsweise Murray oder Finney, wo dann über andere Thematik gehen, jetzt als speziell über Heiliger Geist, auch mit Vorsicht zu genießen sind oder nicht unbedingt?
Man muss lernen zu sieben. Manchmal ist die ganze Schrift verdorben, wenn es so gravierend ist. Aber das ist nicht der Fall bei Murray oder bei irgendeinem von diesen. Oswald Smith noch weniger. Bei Finney muss man aus anderen Gründen aufpassen. Bei
wegen
Finney.
Gesetzlichkeit oder?
Wie?
Wegen Gesetzlichkeit oder?
Ich weiß nicht, das ist so. Bei Finney kommt eine unbiblische Versöhnungslehre zum Ausdruck, dass ich nie so mitkriegte, bis ich mal eine Schrift las von jemandem, der über die Theologie bei Jugendmiss einer Mission gearbeitet hatte und zeigte, dass Finney dort gebraucht wurde, und zwar eine gekürzte Systematik. Finney hat ja eine Systematik geschrieben, eine systematische Theologie oder eine Dogmatik, würden wir im Deutschen sagen. Und ich habe eine Kopie und sofort ging ich dahin und schaute mir die an, und tatsächlich, sie war gekürzt. Einiges, das diesen Leuten nicht passt, ist ausgelassen worden. Aber Finney hat eine unbiblische Schau von der Versöhnung gehabt. Aber mir scheint, das kommt in seiner Verkündigung vielleicht nicht so zum Tragen. Es wird in diesen, von gewissen Lehrern bei Jugendmissionen dann so betreten, wurde, wie sagt man, zurechtgetreten. Wie? Nein, man geht so richtig gründlich damit um, bringt den Schülern das so richtig bei. Also der Kreuzestod ist nicht ein Bezahlen für unsere Schuld, sondern ein Beispiel von der Liebe Gottes und so weiter. Viele Leute wissen gar nicht, wie gravierend die Irrlehre da gewesen ist und zum Teil immer noch ist.
Gut.
Ja, bitteschön.
Ich möchte noch eine praktische Ausführung sagen. Also ich bin am Schluss ja nochmal so als Fazit gebracht, aber ich kann mir sonst sagen, dass das die Bitte um den Heiligen Geist in Lieder oder in Gebete unbiblisch ist.
Ja.
Könnt ihr noch ein bisschen was Praktisches? Das ist ja sehr verbreitet.
Ja. Gott, das müssen wir Gott überlassen, inwiefern er uns beim Wort nimmt oder nicht. Wir sollten aber die Verantwortung übernehmen, unser Vokabular, unsere Formulierung zu Schrift entsprechend zu ändern, Schrift entsprechend zu gestalten. Und deshalb sollten wir solche Formulierungen vermeiden. Ich bin immer noch am Üben darin. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Kraft, aber wir dürfen bitten, dass der Herr in Kraft in unserem Leben wirkt. Und wir dürfen bitten, dass er uns wirklich ganz erfüllt, in Beschlag nimmt. Er will auch alles füllen in meinem Leben. Epheser 1, er will alles in allen füllen, ausfüllen. Er will überall den Raum einnehmen, für sich in Beschlag nehmen. Das Gefülltsein, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist bedeutet zweierlei. Erfüllt zu sein heißt, dass der Raum bestimmt ist. Wenn es heißt, Leute wurden von Zorn erfüllt oder von Traurigkeit erfüllt, dann bestimmt Zorn oder Traurigkeit ihr ganzes Verhalten. Es ist also ein Herrschaftsausdruck. Und das spricht etwas aus, sagt etwas aus über Gott. Er ist ein Herrscher. Jeder, der an einen Gott glaubt, glaubt an ein höheres Wesen, dem er zur Verfügung stehen muss, der über ihn ist. Ja? Und der biblische Gott ist nicht anders. Er ist ein Herrscher zuerst. Und wer voll des Geistes ist, der steht unter der Herrschaft Christi, weil der Geist die Herrschaft Christi durchführt im Leben. Christus ist ein König und Herr. Deshalb ist von der Herrschaft Jesu die Rede, wahrscheinlich in 1. Korinther 12. Und unter der Herrschaft Gottes. Zweitens, Gott ist ein Helfer. Wer einen Gott hat, sei das ein Animist, sei es ein Moslem oder ein Jude oder ein Christ, der erwartet Hilfe von seinem Gott. Dazu hat er einen, nicht wahr? der das tun kann, was er nicht tun kann. Und der biblische Gott ist genauso ein rechter Helfer, nur noch viel mehr als andere Götter oder wie man sich die vorstellt. Der Heilige Geist trägt die Hilfe Gottes in mein Leben. Wenn ich den Geist habe und erfüllt bin von ihm, lebe ich mit der Hilfe Gottes.
Dann kann man die Bitte, komm, Heiliger Geist, ummünzen in, komm mehr in mein selbstsüchtiges Ich, indem ich noch festhalte, oder in meine Würde.
Das Ich wollen Sie gleich von vornherein abgeben.
Ja, aber im Leben ist man immer noch so, obwohl man ja vom Geist erfüllt ist, wie ich sage, ist man noch in der Welt und
ja.
Sündigt noch und macht noch schlechte Werke und so weiter. Und dann kann man die Bitte, dass der Heilige Geist erinnert ist und die Werke mehr und mehr zu tragen kommt und mehr Raum kriegt.
Gewinne mehr Raum in meinem Leben, ja.
Also komm, Heiliger Geist, mehr in meine Werke oder mehr in mein Tagen, in mein Tun.
Nicht komm, er ist schon da. Aber belege jedes Zimmer meines Lebens. Ich stelle dir mein Arbeitszimmer zur Verfügung, meine Gedankenwelt, meine Lektüre, meine Musikwelt, meine Unterhaltungswelt, meinen Arbeitsplatz. Ich stelle dir alles zur Verfügung. Bitte, Herr, erfülle diesen Raum. Ja. Übernimm du die Herrschaft. Ich will dein Jünger sein. Ich will auf dich hören. So kann man das praktisch formulieren. Dass der Heilige Geist uns ganz durchdringen will mit seiner Kraft und Macht, das steht in Epheser 3, in Vers 16. Das ist da, da steht im Griechischen die Präposition hinein. Hinein, in Bewegung. Also in jedes Gebiet meines Lebens will er eindringen, mit dem, was er ist, Herr und Helfer. Zweimal H, einfach. Schwierig in der Praxis.
Stimmt vielleicht, wenn wir jetzt mal hier, ich habe nur eine kurze Frage.
mit einem langen Schwanz.
Ist das nicht mehr ein Heiliger Geist anbeten? Gibt es da eigentlich Stellen in der Bibel? Also ich wüsste das eigentlich nicht. Oder wie soll man da besser? Nee, ich wüsste eigentlich keine Stelle.
Verboten ist das nicht. Geboten ebenfalls nicht. Beispiele von der Anbetung haben wir nur beim Vater und beim Sohn. Also soll doch etwas da indirekt gesagt werden. Ich nehme an, der Grund, aber das steht nicht geschrieben, ich nehme an, der Grund ist der, dass der Heilige Geist jetzt in uns wohnt und es wohnt und es wäre etwas zu subjektiv. Die Gefahr wäre so nah, das mit uns zu verquicken. Im Rahmen der trinitarischer Formulierungen scheint mir es nicht ganz abwegig. Ab und zu habe ich auch schon mal den Heiligen Geist direkt angesprochen. Aber normalerweise ist es nicht Usus in der Schrift. Und wenn wir uns anpassen wollen, dürfen wir auch das zur Kenntnis nehmen.